Guten Morgen und gesegnetes neues Jahr für alle, die es noch nicht persönlich gehört haben von mir. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir mit Gott in ein neues Jahr gehen dürfen. Und ich denke, man kann ja über das neue Jahr denken, was man will. Und vielleicht kriegen wir dieses Jahr noch eine Regierung oder irgendwas. Aber wir sind ja Royalisten. Wir leben im Königreich und wir haben einen König. Wir haben einen König Jesus und der ist auf jeden Fall an der Macht und der hat auch einen Plan und der ist sich auch einig und der wird seinen Plan auch ausführen. Und manche von euch haben es jetzt schon gehört, Sigi hat für Angerbauers gebetet, oder? War Sigi? Wie auch immer. Alex hat kurz vor Beginn vom Gottesdienst noch eine WhatsApp geschrieben. Der Georg hat zwar gesagt, ich soll mein Handy weglegen, das ist im Prinzip auch richtig, aber das lese ich euch doch nur ganz kurz vor. Der Alex schreibt kurzer Zwischenbericht, also ich schreibe erst, was war, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Die Lia von Angerbauers hat seit Dienstagnacht über 40 Grad Fieber, sonst ist alles gut. Niemand weiß, woher es kommt, Entzündungswerte im Blut sind aber so hoch, dass der Doktor sie mit dem Antibiotikum heimgeschickt hat, auf Verdacht. Allerdings hat sie das sofort gespuckt und dann hätte sie ins Krankenhaus sollen, beziehungsweise war wahrscheinlich auch. Jetzt hat der Alex heute Morgen geschrieben, kurzer Zwischenbericht, Lia nahm kein Antibiotikum, bekam aber auch keine fiebersenkenden Mittel. Temperatur lag heute Morgen bei 37,2 Grad. Und sie hat die Nacht durchgeschlafen. Werden nachher noch die Entzündungswerte im Blut kontrollieren lassen. So, jetzt kann man eigentlich sagen, naja, nach ein paar Tagen passiert sowas halt. Ich fand es halt interessant, dass es oben war und wir haben so eine Gebetsgruppe, wo man solche Anliegen miteinander teilen kann und als wir angefangen haben, in der Gruppe dafür zu beten, sind die Dinge plötzlich anders geworden. Und ich glaube einfach, dass Gott ein guter Gott ist. Amen. Genau. Bevor ich zu meinem eigentlichen Thema für heute komme, möchte ich euch noch ganz kurz so was erzählen von den letzten Tagen. Manche von euch waren vielleicht auch ein bisschen weg oder haben sich ein bisschen freie Zeit gegönnt. Wir waren sehr viel hier in der Gemeinde, meine Frau und ich, Teil von unserer Familie. Wir hatten dieses Jahr ja am 24. zum ersten Mal eine Weihnachtsfeier hier. Ein paar waren da, die sind heute auch da, könnt ihr euch mal ganz kurz melden. Wir waren, glaube ich, 13 Leute. Genau, das war ein richtig schöner Abend, war mal ganz anders. Wir haben es jedenfalls genossen und was ich so gehört habe, alle, die da waren, denen hat es auch gefallen. Wert vermutlich auch für eine Wiederholung. Ob da nun jeder wieder kommen muss oder will, weiß ich auch nicht, aber mal schauen, wie das nächstes Jahr wird. War jedenfalls richtig schön. Wir waren zwei Familien, nur ein paar einzelne Leute aus Ulm waren ein ganzer Schwung Leute da. Und haben wir gedacht, ich glaube, das war ein guter Zeitpunkt, sowas anzufangen. Und wie gesagt, war eine richtig schöne Sache. Dann waren wir an Silvester hier zusammen. Da waren wir 35 oder sowas. Ja. Und war auch gut, oder? Also uns hat es gefallen, war abwechslungsreich. Wir hatten wie immer gutes Essen. Ja, das war vielleicht der weniger schöne Teil. Aber gut. Bitte? Gutes Programm, ja, also war auch eine gute Zeit, genau. Und am Mittwochabend, also dann gab es noch Veranstaltungen, wo ich nicht da war, also am 25. war noch ein Gottesdienst, da habe ich keine Ahnung, habe ich gar nichts mitbekommen. War jemand da? Ja, ein paar wenige waren da. Müssen wir mal schauen, wie wir das nächstes Jahr machen, ob wir am 25. da nochmal was anbieten oder nicht. Genau, aber ich denke, die da waren, haben es nicht bereut, dass sie gekommen sind, oder? Genau. Dann hatten wir am 1. Ja, also am Silvestermorgen war eigentlich ein Gottesdienst, da war ich auch in Ulm. Am 1. Morgens war ein Gottesdienst, abends war ein Gottesdienst in der Marienkirche. Der war auch besonders. Und ja, wir haben einfach Leute getroffen, die mit uns auf dem Weg sind in anderen Gemeinden. Und das ist, denke ich, auch eine gute Sache, wo wir einfach auch Einheit zeigen, die Jesus wichtig war. Dann hatten wir am Mittwochabend hier einen Abend für Paare und der war richtig gut besucht. Wir haben nachträglich noch festgestellt, es waren Leute da, die nicht angemeldet waren, wobei wir hatten keine wirkliche Anmeldung in dem Sinn, aber von denen wir nicht wussten, dass sie kamen. Waren also mehr Leute da, als die, mit denen wir gerechnet haben. Und dann haben wir hinterher noch durchgezählt und haben festgestellt, dass mindestens 8 Paare noch gefehlt haben, die normalerweise so zu dieser Gruppe gehören würden, von denen wir wissen oder die zu unserer Gemeinde gehören, die zum Teil auch im Mutter-Kind-Kreis sind. Und es war, ja, glaube ich, ein richtig guter Abend. Also uns hat er gefallen und die Rückmeldung, die ich bekommen habe, war sehr positiv. Ich hoffe, dass es gute Gespräche anschließend noch gab. Es ging um Ehepaare, wie man Ehepaar bleiben kann, obwohl man Kinder bekommt. Und ich denke, das schreit auch nach Wiederholung. Okay? Genau. Und jetzt sind wir heute hier und feiern unseren ersten Sonntag im neuen Jahr. Und traditionell geht es ersten Sonntag im Jahr um die Jahreslosung. Und die kennt ihr jetzt natürlich alle, oder? Ja. Wie heißt sie? Ja. Genau. Genau. Ich lese sie mal ganz kurz vor. Ist ja immer eine besondere Übersetzung oder eine bestimmte Übersetzung, die man da nimmt. Die Jahreslosung für 2018 lautet: Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und es steht in Offenbarung 21, Vers 6. Nun nicht das Erste, was ich gemacht habe, aber im Zuge einer Predigtvorbereitung, da guckt man heute nicht nur in die Bibel, sondern man befragt auch Tante Google. Und das habe ich auch mal gemacht. Und wenn du magst, kannst du den Versuch ja mal machen, bei Google einzugeben, lebendiges Wasser. Ich habe mir gedacht, da werden da sicher irgendwelche Auslegungen zu dem Vers kommen oder so. Aber weit gefehlt. Die ersten Seiten sind mit ganz anderen Dingen voll. Da geht es um Filter und Aufbereitungsanlagen für Wasser. Da geht es um energetisiertes Wasser, um vitalisiertes Wasser und um was weiß ich für ein Wasser. Und das Beste habe ich auf einer Seite gefunden. Das hat jetzt eigentlich nichts mit der Predigt zu tun, aber ich fand es so nett, dass ich es euch nicht vorenthalten wollte. Da stand, also das war eine Seite von einer Firma, die so mechanische Wasseraufbereitungsanlagen anbietet. Und es steht da unten als Fußnote: Wir sind der aktuellen Wissenschaft voraus und weisen deshalb stolz darauf hin, dass die Wirkung und Funktionsfähigkeit der physikalischen Wasserbehandlung umstritten ist. Die hier aufgeführten Wirkungsbehauptungen lassen sich wissenschaftlich, also mittels reproduzierbarer Testergebnisse, derzeit noch nicht belegen. Also so nach dem Motto, wenn du das kaufst und es nachher nicht wirkt, dann kannst du sie auch nicht verklagen. Weil sie haben dich ja vorher darauf hingewiesen, dass sich eine Veränderung nicht nachweisen lässt. Also, fand ich jetzt auch mal interessant. Das Versprechen oder die Verheißung, die wir heute haben, ist reproduzierbar, ist nachweisbar und ist verlässlich. Nämlich, dass Gott uns lebendiges Wasser geben will. Also, was versteht die Bibel unter lebendigem Wasser? Also, erstens mal ist das Wort lebendiges Wasser in der Bibel schlicht eine Bezeichnung für eine besondere Art von Wasser. Heute kennen wir eigentlich nur Wasser, also in unserem Haushalt jedenfalls, was aus der Leitung kommt. Es gibt, also gut, manche von euch haben vielleicht noch so Regenwassertonnen, benutzen wir aber eigentlich nur zum Gießen, weiß nicht, ob irgendjemand das für was anderes benutzt. Dann gibt es vielleicht noch so irgendwelche Teiche im Garten oder so, aber die werden im Normalfall auch irgendwie aus der Leitung gespeist oder so. Früher, da hat man, also die Römer hatten natürlich auch schon Wasserleitungen und so, aber sag ich mal, so das, was wir aus dem biblischen Umfeld kennen, in dieser Art von Gesellschaft, da hat man Wasser typischerweise entweder aus dem Brunnen, aus einer Quelle geholt oder aus einer Zisterne. Und da gab es eben einen Unterschied zwischen Zisternenwasser, was eben stand, und dem lebendigen Wasser, was aus einer Quelle kam. Und jetzt dreimal dürft ihr raten, was das bessere Wasser ist. Was würdet ihr lieber trinken, Wasser aus einer Quelle oder aus einer Zisterne? Ja, ist, denke ich, eine ganz einfache Frage. Lebendiges Wasser war einfach die Sorte von Wasser, die frisch war, die vielleicht sogar kühl war, die vermutlich besser geschmeckt hat, die nicht trüb war, die einfach ein richtig gutes Wasser war. So, und wenn Jesus, beziehungsweise hier in der Offenbarung, weil hier spricht ja Gott durch Johannes, wenn Gott hier von einem lebendigen Wasser spricht, dann will er damit natürlich was ausdrücken über die Qualität des Wassers. Also er sagt, das ist nicht ein abgestandenes Wasser, das ist nicht so irgendein Wasser aus der Zisterne, was da irgendwie so vor sich hin modert oder so, sondern das ist ein lebendiges Wasser, ein frisches Wasser, ein gesundes, ein klares Wasser. So, das ist mal das, was oberflächlich hier gesagt wird. Wenn wir ein bisschen weiter eindringen wollen, um was es hier eigentlich geht und was Gott eigentlich meint, wenn er uns hier lebendiges Wasser verspricht, dann denke ich, müssen wir in andere Bibelstellen reinschauen, müssen an anderen Stellen schauen, was Gott zu dem Thema lebendiges Wasser sonst noch zu sagen hat. Ihr kennt ja den Wahlspruch, den ich habe und den wir als Gemeinde haben, die Bibel legt sich selber aus. Also das heißt nicht, dass man noch nicht selber noch irgendwas sagen durfte dazu, aber wenn wir verstehen wollen, was die Bibel wirklich sagt, dann ist es wichtig, dass wir die Bibelstelle, um die es geht, im Licht anderer Bibelstellen betrachten. Und das wollen wir heute Morgen einfach auch tun. Und wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du gerne mit aufschlagen, Johannes Kapitel 4. Das ist eine ganz bekannte, berühmte Stelle. Wenn du dir denkst, es geht um Wasser, dann kommst du wahrscheinlich auch schon drauf, um was es da geht. Jesus ist in Samarien, sitzt in einem Brunnen, sogenannte Jakobsbrunnen. Das ist ein Brunnen, den Jakob in Zeiten vom Alten Testament gegraben hat. Man sagt, das ist wohl einer der tiefsten Brunnen, die es in Israel gibt. Und an diesem Jakobsbrunnen, da sitzt Jesus, während seine Jünger dabei sind, Lebensmittel zu kaufen im Dorf. Und in der Mittagshitze kommt eine Frau, um Wasser zu holen aus dem Brunnen. Und also ich möchte zu der Geschichte nicht so ganz viel sagen, vielleicht einfach bloß so viel. Es war ungewöhnlich, dass man in der Mittagshitze Wasser geholt hat. Also die Frau hatte so eine besondere Stellung in der Stadt und war wohl eben auch darauf aus, nicht so viele Leute dort zu treffen und ging deshalb mittags. Und zu dieser Frau, mit dieser Frau beginnt Jesus zu reden und es geht unter anderem um Wasser. Und dass Jesus eben Wasser wollte und so. Und ich lese ab Vers 10, Johannes 4, Vers 10 bis Vers 14. Da heißt es hier, Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Also Jesus fängt das Gespräch an und sagt, gib mir Wasser zu trinken. Und im Laufe dieses Gesprächs sagt er, wenn du wirklich verstanden hättest, um was es hier geht, dann hättest du mich gefragt, dass ich dir lebendiges Wasser gebe. Und jetzt ist die Frau total durcheinander. Also Jesus sitzt am Brunnen, bittet sie um Wasser. Was würde er daraus schließen? Dann hat Jesus, war es nicht, Wasser. Also wie sollte diese Frau Jesus um Wasser bitten, weil er doch offensichtlich keins hat? Und dazu kommt, und das sagt sie jetzt auch, sie sagt jetzt ihm, ha, du hast gar kein Schöpfgefäß. Wie willst du jetzt an Wasser kommen? So, der Brunnen ist tief. Woher hast du also das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden? Und jetzt gibt Jesus ihr eben diese Antwort, die uns hilft, ein bisschen mehr zu verstehen, um was es bei dem lebendigen Wasser geht. Jesus antwortete ihr, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Oder? Das ist doch normal. Wir trinken Wasser, wir bekommen Durst. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Ich habe jetzt eine moderne Übersetzung genommen. Wörtlich steht hier eigentlich Wasser, das in das ewige Leben hineinfließt. Da steht jetzt nicht Wasser des Lebens oder lebendiges Wasser, aber Jesus sagt, hier geht es um ein Wasser, das ist zunächst mal nicht dieses Wasser, was wir kennen, von dem wir wieder Durst bekommen, sondern das ist ein Wasser, was offensichtlich eines unserer Bedürfnisse stillt, und zwar so, nachhaltig und so tief, dass wir keinen Durst mehr haben. Lesen nochmal. Der wird niemals mehr Durst haben. Hast du Durst? Also körperlich, klar. Wir wissen jetzt, da geht es nicht um körperlichen Durst. Sondern Jesus sagt, ich gebe dir ein Wasser. Wenn du von diesem Wasser trinkst, wirst du keinen Durst mehr haben. Ich werde dich, ja, sitt machen. Also das hat sich irgendwie nicht durchgesetzt. Ich sage jetzt trotzdem satt, auch wenn es nicht um Hunger, sondern um Durst geht. Ich werde dich sättigen. Ich werde diesen Hunger in dir stillen. Und zwar auf eine Art und Weise, dass du nie wieder Durst haben wirst. Und zwar warum? Jesus sagt, das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben hineinquillt oder zum ewigen Leben hin führt. Also offensichtlich geht es Jesus hier natürlich nicht um körperliches Wasser, um H2O, sondern es geht um Leben. Und ich möchte jetzt noch nicht mal so gleich auf dieses ewige Leben und so, da werden wir nachher auch noch drauf kommen. Ich denke, das schwingt da auch noch rein. Jesus zitiert es ja selber, das, was ins ewige Leben hineinfließt. Hier geht es einfach mal um Leben. Und ich stelle fest, in unserer Welt, das Ziel, glaube ich, in früheren Jahren und Jahrzehnten, Jahrhunderten war, seine Bedürfnisse, die man hat auf dieser Welt, zu stillen. Und es war eben, wir brauchen genug zu essen, wir brauchen, also im Winter jedenfalls, in unseren Breiten braucht man Wärme, ein Dach über den Kopf, irgendwie einen Schutz. Wir brauchen, einfach versorgt zu sein mit den alltäglichen Dingen. Und das war für die Leute früher etwas, was ihr ganzes Leben geprägt hat. Also klar, es gab immer die Reichen, die sich um solche Dinge auch gar keine Sorgen machen mussten. Aber sage ich mal so, Otto-Normalverbraucher, 90% der Bevölkerung, die hatten eigentlich Tag für Tag nur eine Frage. Wie kriege ich meine Kinder satt? Wie werde ich selber satt? Wo bekomme ich Wasser her? Wo kriegen wir Kleider her? Wie können wir unser Leben irgendwie auf die Reihe kriegen? Und ich glaube, in unserer Zeit da gibt es natürlich auch Menschen, die das sich jeden Tag fragen und die immer damit zu kämpfen haben, dass das Geld nicht reicht und dass vielleicht sogar, dass man nicht genau weiß, wovon man sich ernähren soll oder wo man Kleider herbekommen soll. Aber die allermeisten Leute in unserer Gesellschaft machen sich darüber keine Sorgen mehr, weil es uns einfach gut geht. Wir sind versorgt. Wir sind sogar dann versorgt, wenn wir krank werden. Wir sind versorgt, wenn wir arbeitslos werden. Wir sind versorgt, wenn wir alt werden. All das Dinge, die man in biblischer Zeit auf diese Art und Weise nicht kannte. Und deswegen sind die Sorgen um das tägliche Leben bei uns viel, viel kleiner geworden. Klar, es gibt Menschen, die sich darum Sorgen machen, manche berechtigt, manche vermutlich auch eher unberechtigt. Aber der Großteil der Bevölkerung macht sich über diese Frage keine Gedanken mehr. Und deshalb ist unser Hunger inzwischen auf ganz andere Bereiche ausgedehnt. Es gibt heute etwas, was es früher jedenfalls in dieser Größenordnung überhaupt nicht gab, nämlich Erlebnis. Erlebnis. Bitte? Ich meine jetzt weniger den Durst, sondern die Industrie, die dahinter steckt, die das anbietet. Also, typisches Stichwort Jochen Schweizer. So Fallschirmsprünge, Bungee-Jumping, Rafting oder noch verrücktere Sachen. Gut, für die ganz Reichen gibt es dann Weltraumflüge und ich weiß nicht was alles. So, wir haben Durst, wir haben Hunger nach mehr. Und ich glaube so, jeder, der sich ein bisschen mit der menschlichen Psyche auseinandersetzt, der weiß, der Mensch ist nie zufrieden. Wenn er irgendwo zufriedengestellt ist, dann sucht er sich was Neues, was ihm noch fehlt. Und das Gras woanders ist natürlich immer grüner als das Gras bei mir. Und insofern, klar, wir werden nie zufrieden sein. Aber das, was wir heute suchen, ist dieser Kick, dieses Adrenalin, das Besondere. Es muss, früher ist man, keine Ahnung, in den Schwarzwald gefahren in Urlaub oder nach Südtirol oder sonst wo. Heute, da muss es dann eben, keine Ahnung, die Bahamas sein oder die Karibik oder Südostasien oder sonst irgendwas, was im Prinzip auch nicht schlecht ist oder so. Aber was ich damit einfach andeuten will, wir haben einen Hunger, wir haben einen Durst in uns. Wir wollen was erleben, wir wollen was Besonderes, wir wollen spüren, dass wir leben. Und ich glaube, das ist das, um was es Jesus hier geht. Und wir können diesen Durst, diesen Hunger nach Leben, wir können den stillen durch das, was uns die Welt anbietet. Wir können Reisen machen, wir können eben besondere Sachen machen, wir können uns von irgendwelchen Brücken schmeißen oder irgendwelche Flüsse runterrollen oder so. Und da ist auch überhaupt nichts Schlechtes dabei, versteht mich nicht falsch. Aber das wird unsere Seele nicht sättigen. Das wird diesen Durst nicht stillen. Je mehr er hat, je mehr er will, nie stehen seine, was steht nicht still? Seine Klagen. Ah ja, genau. Also, wir werden nie zufrieden sein. So. Und das, was Jesus uns hier anbietet, oder das, was Jesus dieser Frau am Brunnen hier anbietet, ist, ich gebe dir ein Wasser, wo du keinen Durst mehr haben wirst. In Ewigkeit nicht. Und er bezieht sich damit nicht nur auf das ewige Leben, sondern er bezieht sich auch auf das Leben hier auf dieser Welt. Das ist meine feste Überzeugung. Jesus bietet uns ein Wasser an, was uns satt macht, was diesen Durst in uns löscht. Wir können dann trotzdem noch Dinge machen, die uns Spaß machen. Das ist nun mal eine ganz andere Frage. Aber wir brauchen das nicht mehr, um diesen Durst zu stillen, weil unser Durst ist gestillt, wenn wir dieses Wasser von Jesus annehmen. Also, es geht um das Leben hier auf dieser Welt, wo Jesus unseren Durst stillen will, unseren Durst nach Erleben, dieses Leben zu spüren, dieses Leben, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben, und zwar Leben im Überfluss. Und da geht es nicht um diese Events, um diese Abenteuer-Events, sondern da geht es um ein Leben in einer Art, wie es uns diese Welt nicht geben kann. Nochmal, es ist nichts Schlechtes daran, Urlaub zu machen, irgendwelche Länder zu sehen oder vielleicht auch mal irgendwas Verrücktes zu machen. Das ist in Ordnung. Sowas dürfen wir machen. Das können wir machen und das macht vielleicht Spaß oder so. Aber es ist nicht das, was tief in uns drin unsere Seele satt macht. Und das sollten wir einfach wahrnehmen. Wir sollten wahrnehmen, das, nach was wir uns eigentlich sehnen, das ist was wir in dieser Welt nicht finden werden. Und das ist zum Beispiel auch ein Schlüssel, da habe ich jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen, aber das ist zum Beispiel auch ein Schlüssel für Partnerschaft. Wir haben am Mittwoch so einen Abend gehabt. Den Punkt haben wir da gar nicht angesprochen, aber eins ist auch klar, und das versuchen wir in den Paaren, mit denen wir zu tun haben, auch immer wieder zu sagen, wir sollten unsere Zufriedenheit, das Stillen dieser Sehnsucht nicht von unserem Partner erwarten. Damit überfordern wir jeden Partner. Diesen Hunger, diesen Durst, die kann ein Partner nicht stillen. Das ist was nur Gott kann. Dieses Loch in unserer Seele wird nur das lebendige Wasser Gottes ausfüllen können. Und es ist gut und es ist schön, wenn wir eine befriedigende und eine harmonische Partnerschaft haben und wenn wir da auch füreinander da sind, unsere Bedürfnisse gegenseitig stillen. Aber dieses Loch, von dem Jesus hier redet, das werden wir weder durch einen Partner noch durch Abenteuerurlaub oder durch sonst irgendwas oder durch Geld oder was auch immer stillen können. So, Jesus möchte unsere Seele satt machen. Das Wasser, das uns Gott anbietet, das stillt wirklich unseren Durst. Jesus macht unsere Seele satt. Und das finde ich schon eine starke Aussage, wenn Jesus sagt, er wird nie wieder Durst haben. Und ich glaube persönlich, ich bin jetzt ja schon ein paar Jahre unterwegs mit Gott. Und ich glaube persönlich, das ist noch nicht mal so sehr was ich in der Tasche habe und dann ist gut. Wo wir sagen, ja, ich habe mein Leben jetzt Jesus gegeben, jetzt habe ich nie wieder Durst. Ich habe mich vor fast 40 Jahren bekehrt. Und es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich Durst hatte. Also geistlichen Durst. Diesen Durst, von dem Jesus sagt, dass ich ihn nie wieder haben werde, weil ich diese Quelle verstopft habe, weil die nicht mehr so gesprudelt ist oder weil mir vielleicht andere Dinge in meinem Leben wichtiger geworden sind. Und ich glaube persönlich schon, dass wir diesen Durst oder diese Sattheit, dieses Wasser nicht so wie einen Besitz in uns rumtragen, sondern alles, was ich aus der Bibel immer wieder feststelle, ist, es kommt immer aus dieser Beziehung zu Gott. Und die kann besser oder die kann schlechter sein. Die kann ich auch wieder irgendwie verlieren, würde ich jetzt nicht sagen, aber die kann auch ganz schön auf Eis liegen. Und dann werde ich plötzlich auch merken, dass dieses Loch in mir, dieser Hunger, dieser Durst wieder auftaucht. Und jetzt möchte ich zu diesem Durst ein bisschen was sagen. Also als ich mir diesen Satz so angeschaut habe und wir haben auch als Paar darüber uns ein bisschen ausgetauscht und haben festgestellt, dieser Vers, da gibt es eigentlich drei so wichtige Bestandteile. Das erste haben wir gerade gesehen, ist das lebendige Wasser. Der zweite Bestandteil oder das zweite Wichtige, was da drin steckt, ist, dass Jesus die Verheißung nicht wild jedem gibt, sondern, ich lese es nochmal vor, Gott spricht, ich will geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Was habe ich rausgelassen? Wem will er es geben? Genau, dem Durstigen. Diese Verheißung ist nicht für Hinz und Kunz. Diese Verheißung ist nicht für diejenigen, die satt sind. Die Verheißung ist nicht für diejenigen, die keinen Durst haben, sondern ist für diejenigen, die durstig sind. Bist du durstig? Oder hast du alles? Sagst du, ich brauche keinen Gott? Ich glaube, die meisten von uns haben vermutlich in ihrem Leben noch nie wirklich extremen Durst gehabt. Also ich meine jetzt nicht wirklich Durst zu haben, sondern richtig schlimm Durst zu haben. So wie es, glaube ich, so im Nahen Osten früher durchaus schon öfters vorkam. Aber vielleicht kennst du das, wenn du richtig Durst hast. Diesen Durst zu spüren, zu merken, mir fehlt was. Das sind die Leute, die Jesus anspricht. Jesus spricht nicht diejenigen an, die alles haben, die zufrieden sind mit ihrem Leben und die Jesus so als seine Häubchen nur oben drauf wollen. Als kleines Zusatzangebot, ja, kann man ja auch noch machen. Also wenn man sich ein neues Auto kauft, dann braucht es 4 Räder und einen Motor und eine Karosserie, ein Fenster und so, dass alles dicht ist. Und dann braucht man, was weiß ich, braucht man noch einen Ersatzreifen und so. Und ansonsten, so viel mehr braucht man eigentlich nicht. Und dann kommen so die Extras. Dann braucht man vielleicht eine Klimaanlage und ein Autoradio oder was weiß ich was. Aber das sind Extras, die braucht man nicht unbedingt. Ein Auto ohne das funktioniert auch, aber ist halt nicht ganz so schön. Und Jesus ist eben nicht ein Extra. Das Lebenswasser, was er uns anbietet, ist nicht was, wo du sagst, ja, ich habe zwar schon ein Auto, aber so noch eine Chromzierblende wäre vielleicht noch schön an diesem Auto. Das ist nicht das, von was Jesus redet, sondern Jesus sagt, wenn du Hunger hast, wenn du weißt, mir fehlt was, dann ist dieses Angebot für dich. Offenbarung 22,17, da lesen wir Folgendes. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und? Genau. Wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Im Prinzip genau dieselbe Aussage. Und wieder richtet sich die Aussage an die Menschen, die durstig sind. Gottes Angebot gilt immer denjenigen, die dieses Bedürfnis verspüren. Jesus hat gesagt, dass er für die Kranken gekommen ist. Ich habe erst letzte Woche mich mit einer Frau unterhalten, die erzählt hat, sie war lange Jahre, sie ist fromm aufgewachsen, sage ich jetzt mal, war in der Kirche und hat eigentlich auch so diese Sehnsucht nach Gott verspürt und hat aber irgendwie, vielleicht ist ihr das vermittelt worden, oder sie hat irgendwie gedacht, sie kann sich erst dann bekehren, sie kann erst dann zu Gott kommen, wenn sie gut genug geworden ist. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Diese Frau, die sehnt sich nach einer Beziehung zu Gott, die sehnt sich danach, mit Gott in Kontakt zu treten. Und sie sagt, ich kann mich eigentlich erst dann bekehren, ich kann erst Kontakt mit Gott aufnehmen, wenn ich gut genug geworden bin. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was Jesus sagt. Jesus sagt, ich bin nicht für die Gesunden gekommen. Ich bin nicht für die gekommen, bei denen alles in Ordnung ist. Er sagt, ich bin für die Kranken gekommen. Jesus ist doch nicht dafür ans Kreuz gegangen, dass bei uns schon alles in Ordnung ist. Jesus wartet doch nicht darauf, bis wir heilig genug sind, damit wir zu ihm kommen dürfen. Nein, wir kommen mit ihm mit all dem Dreck, mit all dem Müll in unserem Leben. Wir kommen hungrig, wir kommen durstig, wir kommen dreckig, wir kommen zerlumpt. Luther hat mal gesagt, ich bin ein stinkender Madensack. War in einem anderen Zusammenhang, als es darum ging, die Leute Lutheraner zu nennen, hat er gesagt, das auf gar keinen Fall. Also man hält sich offensichtlich auch nicht mehr an das, was die Leute möchten, wie auch immer. Dann hat er gesagt, wie soll man die Leute nach mir benennen? Ich bin nur ein stinkender Madensack. Ja. Und Jesus hat gesagt, für dich, du stinkender Madensack, bin ich gekommen. Und mit dir will ich Gemeinschaft haben. Und es interessiert mich nicht die Bohne, wie sehr du stinkst. Denkt an den verlorenen Sohn. Der Kerl, der war zerlumpt, der war dreckig, der hat gestunken, der war bei den Schweinen. Also jetzt, weiß nicht, wer von euch, also Kohns weiß ich es, die hatten ja einen Schweinestall direkt im Hof, aber Schweine, vor allem wenn du dann im Stall drin bist, riechen nicht so besonders gut, oder? Und wenn du mit denen ständig zu tun hast, ich weiß es noch sehr gut, als ich noch im Hauskreis von Kohns war, da ist der Helmut ab und zu aus dem Stall gekommen. Das Erste, was er gemacht hat, war zu duschen. Der verlorene Sohn, der hat nicht erst geduscht. Der kam zu seinem Vater und sein Vater ist ihm um den Hals gefallen. Und das sagt uns einfach was, wie Jesus das sieht. Er sagt nicht, du musst erst gut werden, du musst dich erst mal duschen, musst erst mal ein bisschen besser riechen, bevor ich mit dir was zu tun haben will. Der Vater fällt dem Sohn um den Hals, egal ob der dreckig ist, egal ob er stinkt. Und er sagt, na, nicht, jetzt muss erst mal gut werden, sondern er sagt, genau, für solche Leute wie dich, für die ist das Angebot. Wenn du durstig bist, wenn du Mangel hast, wenn bei dir im Leben eben nicht alles glatt läuft und wenn du nicht perfekt bist, dann ist dieses Wasser für dich. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo viele von uns eben auch dieses Problem haben, dass wir nämlich einsehen müssen, dass wir dieses Wasser des Lebens brauchen. Wir haben ein Bedürfnis, wir sind hilfsbedürftig. Wir müssen einsehen, dass unsere eigene Gerechtigkeit vor Gott eben nichts wert ist. Wir müssen einsehen, dass wir mit dem, was wir Gott zu bieten haben, keinen Staat machen können. Wenn du noch der Meinung bist, dass du Gott irgendwas zu bieten hast, dann hast du es nicht verstanden. Wir haben nichts, was Gott beeindrucken könnte, sondern wir kommen zu Gott mit leeren Händen. Durstig, leer. Und diese Leute, da sagt Gott, die haben es richtig gut. Seligpreisungen. Selig sind, also ich weiß nicht, wie ihr das früher gehört habt, ich kenne das halt, die geistig Armen, haben immer gesagt, ja, die Behinderten, die sind irgendwie, die sind gesegnet von Gott. Aber das ist nicht das, was da gemeint ist. Da geht es um die geistlich Armen. Selig sind diejenigen, die wissen, dass sie vor Gott nichts anzubieten haben. Selig sind diejenigen, die wissen, dass ihr geistliches Konto leergeräumt ist und dass eigentlich nur Schulden drauf sind. Weil die werden von Gott beschenkt. Die erhalten von Gott dieses neue Leben. Die erhalten von Gott dieses Wasser. Die durstig sind, die sagen, ich kann mich nicht selbst versorgen. Ich kann mein geistliches Leben nicht selbst auf die Reihe kriegen. Und jetzt kommen wir auf den dritten Punkt. Ich will dem Durstigen das Wasser des Lebens geben, umsonst. Und jetzt ist schon wieder was für uns Schwaben natürlich schwierig ist. Umsonst. Es geht gar nicht. Also umsonst geht nicht. Aber auch das ist, wenn du so willst, eine Bedingung. Wobei im Prinzip ist keine Bedingung, sondern im Prinzip ist ein Angebot, oder? Aber wenn wir so stolz sind, und da spielen die beiden Punkte umsonst und durstig halt auch miteinander zusammen, wenn wir so stolz sind, dass wir sagen, ich kann da nicht einfach so zu Gott kommen und sagen, ich möchte dieses Angebot umsonst, ich muss erstmal ein bisschen sparen, ich muss erstmal ein bisschen besser werden, ich muss Gott irgendwas anbieten, dann haben wir es eben nicht verstanden. Und ich habe euch das, glaube ich, hier schon mal erzählt, aber ich erzähle das gern nochmal. Das ist auch was ich in meinem Leben erlebt habe, und da war ich nicht junggläubig. Da hatte ich schon etliche Jahre auf dem Buckel geistlich gesehen. Und da, ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich zu Gott gesagt habe, Gott, es tut mir leid, dass ich an dem Punkt schon wieder schuldig geworden bin. Und ich höre mich noch sagen, und ich weiß nicht, ob ich dir versprechen kann, dass es besser wird. Ich weiß nicht, ob du mir vergeben kannst. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Aber was da passiert ist, das hat mein geistliches Leben zutiefst geprägt. Also ich spreche nicht oft davon, dass Gott zu mir geredet hat, aber an dem Tag, da habe ich die Stimme Gottes so deutlich gehört, wo er gesagt hat, was für ein Handel schlägst du mir hier eigentlich vor? So, du bekommst Vergebung im Gegenzug für gute Vorsätze, oder? Ich sage zu Gott, ich weiß nicht, ob du mir vergeben kannst, weil ich kann dir nicht versprechen, dass es besser wird. Andersrum gesagt, wenn ich dir versprechen könnte, dass es besser wird, dann würde ich doch damit rechnen, dass du mir vergibst. So, ich gebe Gott meinen guten Willen und im Gegenzug dafür bekomme ich Vergebung. Und dann hat Gott gesagt, und was ist Gnade? Gnade ist, du hast nichts anzubieten und bekommst trotzdem was. Und Gott hat gesagt, hör mal, du brauchst mir nichts anzubieten für die Vergebung. Es gibt keine Gegenleistung für Gnade. Es gibt keine Gegenleistung für Gnade. Gnade ist Gnade. Die ist umsonst. Ich muss nichts geben, ich muss nichts bringen, ich muss nichts leisten. Und das ist das, was uns so schwerfällt zu verstehen. Wir möchten immer was leisten. Wir möchten immer was dafür geben, immer eine Gegenleistung bringen. Und Jesus sagt, nein, umsonst. Jesaja Kapitel 55, da kommt dasselbe Bild schon wieder. Und ihr merkt schon, das ist was, was Gott offensichtlich wichtig ist, weil es an verschiedenen Stellen der Bibel immer wieder auftaucht. Jesaja 55, die ersten drei Verse. Wohlan alle, die ihr durstig seid. Aha. Kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt. Was sollt ihr machen? Kommt her, kauft und esst. Ihr steht da. Guckt nach. Jesaja 55, Vers 1. Die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Also bei Gott können wir ohne Geld kaufen. Das ist gut, oder? Und zwar nicht mit Kreditkarte oder so, sondern ich glaube einfach, dass Gott dieses Bild mit dem Kaufen ganz bewusst gebraucht, wo er sagt, ihr könnt ohne Geld kaufen. Was ist ohne Geld kaufen? Ja, das ist einfach geschenkt bekommen. Und ich glaube, dass Gott dieses Wortspiel ganz bewusst nimmt, damit wir verstehen, um was es da geht. Kauft ohne Geld und umsonst. Also kauft ohne Geld und umsonst. Okay? Also damit wir es wirklich verstehen. Kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld dar für das, was kein Brot ist und sauren Verdienst für das, was nichts satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Gott sagt, warum bezahlst du Geld? Warum mühst du dich ab für Dinge, die dich nicht satt machen? Von mir bekommst du was, was dich wirklich sättigt, was deinen Durst wirklich stillt. Und du bekommst es umsonst. Und Gott gibt uns noch nicht mal Wasser bloß. Er sagt, ihr, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und was kriegen wir dann? Wir bekommen Wein und Milch. Jetzt weiß ich nicht, ob du eher sagst, ja, Milch, super. Auf den Wein kann ich verzichten. Oder ob du sagst, na, Milch, das ist für Babys. Ich trinke lieber einen Wein. Egal, Gott hat für beide was. Es gibt sogar Stellen, da fordert Gott uns dazu auf, Schnaps zu trinken. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Und wir bekommen das umsonst. Er sagt, das Beste. Lest es nochmal vor. Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Versteht ihr laben? Ja, genießen, genau. Ihr werdet das Köstliche genießen. Und wie viel kostet uns das? Nichts, das ist umsonst. Das Angebot müsste der Herr Schweizer mal in sein Programm aufnehmen. Das wäre nicht schlecht, da könnt ihr nichts verdienen. Aber bei Gott gibt es sowas. Wir haben köstliche Dinge, wir haben das, was wirklich satt macht und es ist umsonst. Und jetzt kommt noch ein vierter Punkt dazu, der nicht in unserem Text drin steht, aber den ihr schon kennt, wenn ihr unseren Gemeindebrief gelesen habt. Und ich lese dazu nochmal Johannes 4, die Stelle, wo Jesus am Brunnen mit der samaritischen Frau ist. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben, so gut kennen wir es jetzt schon. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Also Gott möchte nicht nur, dass wir satt werden, sondern er möchte, dass dieses Wasser, was wir aufnehmen, in uns zu einer Quelle wird. Zu einer Quelle, die ins ewige Leben führt oder zum ewigen Leben führt. Und jetzt möchte ich dieses Bild noch so ein bisschen, dem noch eine andere Nuance geben. Es gibt nämlich noch eine zweite Stelle im Johannesevangelium, Johannes 7, da gibt es ein Fest, was in Jerusalem stattfindet. Und bei diesem Fest, da wird unter anderem Wasser ausgegossen, das gehörte damals so zur Liturgie. Und da ist Folgendes passiert, Johannes 7, 37 und 38. Aber am letzten Tag des Festes, der höchste war, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, inzwischen kennen wir das schon, ja, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Man kann es theoretisch auch so, es gab im Griechischen damals ja keine Satzzeichen, man könnte theoretisch auch sagen, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Aber es ist im Prinzip relativ egal, was die Schrift sagt, was wir im Alten Testament finden. Wir haben inzwischen alles schon gehört, die sagt beides. Aber was Jesus sagt, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und jetzt nehme ich euch ein bisschen in meine Predigtvorbereitung mit hinein. An der Stelle habe ich mich gefragt, nachdem ich eigentlich schon fast anderer Meinung war, was dieses Wasser des Lebens ist. Was denkt ihr, was ist dieses lebendige Wasser, was von unserem Leib fließt? Von was redet Jesus hier? Was meint Jesus, wenn er sagt, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen? Vielleicht der Heilige Geist? Er selber? Noch andere Ideen? Das Wort Gottes? Ja, Wort Gottes, Evangelium? Die Liebe? Genau, ich darf ein Segen sein für andere, also von mir fließt Segen. Können wir uns da ganz viele Dinge sagen? Und ich könnte jetzt auch zu jedem einzelnen Punkt sagen, jawohl, das ist richtig. Das ist das, was passiert. So, was ich jetzt ganz kurz machen würde, bevor wir uns mit all diesen Dingen beschäftigen, ist, den nächsten Vers noch mit dazu zu lesen. Vielleicht hat es mancher auch schon gemacht, der es aufgeschlagen hat. Denn wir können uns überlegen, was Jesus da meint, oder wir können es einfach nachlesen. Denn im nächsten Vers erklärt er es uns. Johannes 7, 39. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Was Jesus, beziehungsweise was uns Johannes erklärt, was Jesus damit gemeint hat, ist, diejenigen, die an Jesus glauben, die bekommen offensichtlich den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist ist was, was aus uns rausfließt. So, und jetzt habe ich mir überlegt, nachdem ich jetzt an dem Punkt gekommen war, ob ich meine ganze Predigt nochmal umschmeiße und sage, okay, also wenn es hier nur um den Heiligen Geist geht, dann müssen wir alles nochmal neu betrachten und gucken. Jetzt geht es eigentlich darum, dass wir mit Heiligen Geist und so. Und dann habe ich mir überlegt, wie funktioniert das eigentlich? Was tut der Heilige Geist? Und jetzt würde ich gern die Dinge aufgreifen, die ihr so gesagt habt. Jesus. Fließt Jesus aus uns raus? Ja klar, fließt Jesus aus uns raus. Paulus sagt, wenn die Leute mit uns zusammenkommen, dann sollen sie Jesus in uns sehen. Natürlich fließt Jesus aus uns raus. Und ihr kennt ja vielleicht diesen schönen Spruch, Christen sind wie Zahnpastatuben. Kennt ihr das? Wenn es Druck gibt, dann siehst du, was drin ist. Und wenn in dir Jesus drin ist und es gibt Druck, dann kommt Jesus raus. Und wenn in dir dein alter stinkender Madensack drin ist und es gibt Druck, dann kommt halt der raus. Und je mehr wir uns umgestalten lassen durch den Heiligen Geist, desto mehr wird bei Druck Jesus rauskommen. Was haben wir noch gehört? Das Wort Gottes, das Evangelium. Was ist unsere Aufgabe in dieser Welt? Geht hin in alle Welt und verkündigt die gute Nachricht allen Menschen. Was fließt von uns? Natürlich das Wort Gottes. Was habt ihr noch gesagt? Segen. Fließt Segen von uns? Sicher, da gibt es auch Bibelstellen dazu, die könnten wir jetzt alle noch aufzählen und nennen. Was war noch? Liebe. Fließt Liebe von uns? Gut, manche würden jetzt vielleicht sagen, ja, bei mir noch nicht so, aber da dürfen wir auch wachsen drin, ist richtig. So, und jetzt möchte ich versuchen, euch so eine versöhnende Schlussklammer zu geben. In Galater 5, Vers 22, da gibt uns Paulus einen interessanten Hinweis. Nämlich, dass dieser Geist in uns was bewirkt. Er lässt in uns was wachsen. Die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Friede, Freude. Ich versuche es immer wieder auswendig zu lernen. Ich kriege es einfach nicht hin, aber Geduld, Freundlichkeit, Treue, Selbstbeherrschung und so weiter. Also gute Dinge. Selbstbeherrschung finden wir vielleicht nicht ganz so gut, aber es ist auch was Gutes. All diese Dinge, die von uns fließen. Wie können wir von Jesus weiter sagen, wenn wir nicht den Heiligen Geist haben? Jesus sagt, der Heilige Geist wird euch in all das erinnern. Er wird euch das Wort aufschließen. Er wird euch in alle Wahrheit leiten. So, wir merken, du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Am Schluss bleibt die eine Wahrheit übrig. Gott selbst macht Wohnung in uns. Was ist der Heilige Geist? Jetzt habe ich eine böse Frage gestellt. Ich hätte auch fragen können, wer ist der Heilige Geist? Dann wird es euch einfacher fallen, die richtige Antwort zu geben. Der Heilige Geist ist Gott in mir. Mein Taufspruch ist, wenn jemand mich liebt, dann werde ich kommen, oder ich und der Vater, wir werden Wohnung in ihm machen. Wie macht er das? Durch den Heiligen Geist. Paulus sagt mal, wer den Heiligen Geist nicht hat, der ist nicht sein. Umgekehrter Schluss, wenn wir zu ihm gehören, wenn wir ihm gehören, wenn wir unser Leben ihm gegeben haben, dann haben wir den Heiligen Geist. Und dann tut der Heilige Geist in uns was, nämlich er gestaltet uns um, er lässt Jesus in uns Gestalt annehmen, er lässt die Frucht des Geistes in uns wachsen, er hilft uns, das Wort Gottes weiterzugeben und so weiter und so, all die Dinge, die wir gesagt haben. Und er macht uns zu einer Quelle für die Menschen um uns her. Und deswegen, du kannst es drehen und wenden, wie du willst, am Schluss kommt es immer auf dasselbe raus. Gott stillt unseren Durst und er möchte, dass andere an uns satt werden können. Er möchte, dass wir andere zu dieser Quelle führen und dass andere durch uns, durch das, was wir ihnen an Zeugnishaftem oder vielleicht auch einfach an Dingen, die wir ihnen vermitteln können, er möchte, dass wir ihnen das sagen können und dass sie ebenfalls diese Quelle finden und satt werden. Und von daher finde ich, gibt es, ist immer schwierig, keine schönere Jahreslosung, aber ich freue mich an dieser Jahreslosung, weil ich denke, dass sie sehr gut zu uns passt, zu diesem Jahr. Sie gibt uns Mut für uns selber und sie gibt uns einen Auftrag für die Stadt, in der wir leben und für die Menschen, mit denen wir zusammenkommen. Und es ist einfach mein Wunsch, dass wir das, und zwar genau in dieser Reihenfolge hinkriegen, dass wir für uns dieses Wasser annehmen und dass wir es anschließend weitergeben an die Menschen in dieser Welt. Seid ihr mit mir? Wir haben die letzten 3 Tage ein Seelsorgeseminar in Neu-Ulm besucht. Und da war ganz oft kam dann die Frage, und wie geht's dir jetzt dabei? Und die regelmäßige Antwort war immer gut. Und ich hoffe, dass es dir jetzt auch gut dabei geht. Ja. Dir geht's nicht gut. Ja. Genau. Habe ich was anderes gesagt? Oh, Entschuldigung. Also da muss ich das nochmal betonen. Es geht nicht um das, was wir tun. Dachte, ich hätte es sehr deutlich gesagt. Es ist umsonst. Wir bekommen es umsonst und wir geben es umsonst. Und die Quelle fließt in uns. Das Einzige, was ich tun muss, ist zu gucken, dass die Quelle fließt. Also die nicht zu verstopfen oder irgendwie die zuzumachen. Ansonsten fließt das Wasser. Jesus sagt, das Wasser, was er uns schenkt, wird in uns diese Quelle. Und das ist das Leben, was wir haben. Und deswegen dürfen wir es weitergeben. Das ist, hat nichts mit Leistung zu tun, sondern das ist was, wenn der Heilige Geist in mir ist, dann wirkt der Heilige Geist. Ja. Okay. Gut. Also vielleicht müssen wir uns da nachher nochmal persönlich unterhalten. Ich persönlich denke, dass das Aktive schon auch sein darf und soll. Also wenn Jesus sagt, geht hin in alle Welt, das ist schon was Aktives. Aber es ist nichts, was ich aus meiner Leistung machen muss. Aber vielleicht würde es jetzt einfach zu weit führen. Wir können uns nachher noch unterhalten. Gut. Ich bete noch mit uns. Und dann hoffen wir, dass der Heilige Geist die Dinge rund macht, die vielleicht noch nicht so ganz rund sind. Vater, ich danke dir, dass du uns für dieses Jahr diese Losung gegeben hast und dass wir wissen dürfen, dass wir bei dir angenommen sind und dass du uns dieses Angebot machst, Herr, dass wir von dieser Quelle trinken dürfen, dass wir jeden Tag davon trinken dürfen und dass wir in dieser Beziehung mit dir leben dürfen, immer wieder neu. Und ich danke dir, Herr, dass du uns dieses Wasser umsonst schenkst, Herr, dass es nicht an unserer Leistung liegt, dass wir nichts tun müssen, sondern dass du uns liebst, so wie wir sind. Und ich danke dir, Herr, dass du uns in diese Welt hineingestellt hast als Menschen, die diese Liebe weitergeben, die diese Liebe weiter verströmen. Und ich möchte einfach darum bitten, Herr, dass bei uns wirklich so ist, Herr, dass du Gestalt in uns annimmst, Herr. Dass wir deinem Wirken nicht im Wege stehen, sondern dass wir dich wirken lassen, dass wir uns selber zurücknehmen und dass du in uns Gestalt annimmst, dass deine Liebe uns ausfüllt, dass dein Segen in uns ist und dass wir es weitergeben können. Ich möchte dir danken, Herr, so wie die Jünger dieses Brot von dir bekommen haben bei der Brotvermehrung und das Brot weitergeben konnten, Herr, so füllst du uns die Hände und wir dürfen es weitergeben. Und ich möchte dir einfach danken, dass du uns in diese Welt hineingestellt hast, als deine Botschafter, als Menschen, die deine Stellvertreter sind. Und dass wir ja, dein Wesen widerspiegeln können und weitergeben dürfen. Und so möchte ich dich einfach bitten darum, Herr, dass du uns hilfst, die Dinge einfach klar zu sehen, dass du es in unseren Herzen jetzt auch nochmal klar machst. Und dass du uns hilfst, einfach die richtigen Schlussfolgerungen für uns zu ziehen, je nachdem, wo wir stehen. Möchte ich bitten, Herr, dass diejenigen von uns, die noch nicht bereit sind, diese Liebe für sich anzunehmen, dieses Wasser für sich anzunehmen, zuzugeben, dass sie durstig sind, dass sie deine Hilfe brauchen, dass du diesen Widerstand ja, brichst, Herr, dass du uns hilfst, diesen Widerstand aufzugeben, dein Angebot anzunehmen. Und ich möchte dich bitten, für diejenigen von uns, die vielleicht selber schon voll sind mit diesem Wasser, mit dieser Liebe, mit diesem Segen, dass wir die Türen aufmachen und dass wir es rauslassen, dass wir es ja, an die Leute weitergeben, die es brauchen, die es hören müssen. Dank dir, Herr, dass du mit uns in dieses neue Jahr gehst und dass du Segen für uns vorbereitet hast, dass du den Weg mit uns gehen möchtest. Dank dir, Herr, dass du ja, ein gutes Jahr für uns hast. In Jesu Namen. Amen.